kann euch gar nicht sagen, wie sehr mich dieses Lied eben Stille vor dir, mein Vater, ermutigt hat. Wo es dort heißt, du willst mich beschenken. Und genau das ist das Entscheidende, dass der Herr Jesus mich und jeden, der jetzt hier ist, und auch alle, die vor den Bildschirmen sind, beschenken will. Er will es tun. Und in dem Sinn möchte ich euch alle von ganzem Herzen begrüßen, Gemeinde, Geschwister, Gäste und auch all die, die jetzt eben über den Stream dieser Predigt zuhören und zuschauen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann hat er die Sterne, Mond, das ganze Universum, das Sternenzelt, alles geschaffen. Er hat die Meere geteilt, er hat Fische geschaffen, er hat Vögel geschaffen, er hat das ganze Getier auf dieser Erde erschaffen und als Krönung des Ganzen hat er den Menschen erschaffen. Und als er den Menschen gesehen hat, hat er gesagt, siehe, es ist sehr gut. Gott hat die Ampel der Geschichte der Menschheit auf grün gestellt. Es ist sehr gut. Und die Menschen waren in der Lage, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Sie waren in der Lage, jeden Tag Gott von Angesicht zu sehen, ihre Zeit mit ihm direkt zu verbringen in engster Gemeinschaft. Es war sehr gut. Doch dann hat Gott ihnen ein Gebot gegeben. Ihr könnt essen von allem, was ihr habt in diesem wunderbaren Garten. Jede Frucht, alles könnt ihr essen. Aber nur von dem einen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, da sollt ihr nicht essen. Denn von dem Tage an, wo ihr davon esst, werdet ihr sterben müssen. Und die Menschen haben sich verführen lassen. Und die Ampel der Weltzeit hat sich auf Rot gestellt. Rot im Sinne, dass die Menschen nicht mehr in der Lage waren, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gott musste sie aus dem Garten Eden vertreiben. Sie mussten aus seiner direkten Gegenwart entfernt werden, weil sie gesündigt hatten. Und dieses rote Licht der Weltzeit Gottes, es hat so lange gedauert, bis es eine Änderung gegeben hat. Und paradoxerweise, wenn man das in der Farbe sieht, war es wieder die Farbe Rot, die die große Veränderung gebracht hat. Nämlich das Blut Jesu Christi. Als er es vergossen hat am Kreuz, als er dort hing, als Verfluchter, als Verurteilter hat er deine und meine Strafe getragen. Und von diesem Augenblick an war der Weg zu Gott wieder frei. Der Vorhang im Tempel ist von oben an nach unten aus zerrissen. Dieser symbolische Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste, die direkte Gegenwart Gottes getrennt hatte von den Menschen. Die Menschen konnten Gott vielleicht ein Stück weit nahe kommen, aber sie durften ihn nicht mehr von Angesicht sehen und da war der Vorhang zerrissen. Jesus hat alles wieder gut gemacht. Er hat die Ampel der Weltzeit auf grün gestellt. Er hat es möglich gemacht, dass jeder Mensch von der Last seiner Sünde befreit werden kann. Wir wollen heute auch in die Weltgeschichte hineinschauen, wie sie uns in der Bibel beschrieben ist, und was Besonderes miteinander anschauen. Es war 64 nach Christus, da brannte Rom. Rom war damals der Mittelpunkt der Erde, kann man so sagen. Das römische Weltreich war groß und über viele Länder hat es sich erstreckt. Und das Zentrum Rom und der Kaiser in Rom war Machtzentrum für die damalige Zeit. Und man sagt, oder man geht davon aus, ich denke, es ist nicht ganz sicher historisch erweisbar, aber man vermutet stark, dass es der Kaiser Nero war, der zu diesem Zeitpunkt in Rom als Kaiser, als Gottkaiser regiert hat, der Rom selber anzünden hat lassen. Man vermutet auch, dass er es deswegen getan hat, weil er ein Stück weit baubesessen war, um sich diese Stadt wieder neu aufzubauen. Aber man muss dabei bedenken, als Rom brannte, da brannte auch die damalige Kultur, da brannte in den Römern, im römischen Reich, der Kern ihres Selbstverständnisses, ihrer Macht, ihrer Identität. Und es war ganz klar, dass dieses Wut ausgelöst hat. Viele damals waren wütend ohne Ende. Auch hoffnungslos und verzweifelt. Wie soll es weitergehen? Und da hatte Nero die Idee, geben wir doch die Schuld für den Brand den Christen. Denn das, was wir gerade gesehen haben, was Jesus am Kreuz getan hat, circa 60 Jahre vor dieser Zeit des Brandes von Rom, war Nero ein Dorn im Auge. Und viele Römer damals, natürlich angeführt von der Regierung, vom Kaiser selber, haben die Christen als Feinde Roms, als Feinde der römischen Ideologie, des römischen Lebenswandels gesehen. Und als Nero dieses Gerücht gestreut hat, die Christen sind schuld, da kann man sich vorstellen, welche fürchterliche Wut sich dort entladen hat. Und nicht einer der Christen war schuld daran. Und es ist eine furchtbare Christenverfolgung in fürchterlicher Härte und Brutalität und Menschenverachtung losgebrochen. Und in diese Zeit hinein schauen wir heute, wenn wir unseren Text nachher lesen aus dem 1. Petrusbrief. Der Apostel Petrus war zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem Ende seines Lebens. Er war verheiratet und er war in dieser schwersten Verfolgung eben auch betroffen vom Tod. Die Überlieferung besagt, dass Petrus die Hinrichtung seiner Frau mit ansehen musste. Ich weiß nicht, ob es eine fürchterlichere Qual gibt, als den grausamen Tod eines geliebten Menschen mit anschauen zu müssen. Aber der Überlieferung nach hatte Petrus seine Frau ermutigt in dieser Situation und er hat gesagt, gedenke des Herrn. Gedenke des Herrn. Und in diese paar Worte, da hat sich alles hineingelegt, möchte ich mal sagen, was der Tod Jesu verursacht hatte, was da Neues passiert war durch das, was Jesus getan hatte am Kreuz und durch seine Auferstehung. Gedenke des Herrn, gedenke daran, dass er für dich gestorben ist, gedenke daran, dass er jetzt gerade bei dir ist und dass er dich durchträgt durch diese Situation. Gedenke daran, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass da was ganz Neues kommt, was Herrliches, etwas, was noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Alles wieder in Ordnung mit Gott, du darfst direkt zu Jesus gehen. Und kurz darauf, einige Zeit später, ich weiß nicht wie lang, wurde Petrus selber hingerichtet, er wurde gekreuzigt. Und auch da berichtet die Überlieferung, dass er sich selber nicht für wert geachtet hat, so gekreuzigt zu werden wie sein Herr. Und er wurde wohl mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Das ist das Umfeld dieses Briefes, der circa 64, 65 nach Christus entstanden ist. Und er wirft dann schon auch ein besonderes Licht. Denn wenn jemand am Ende seines Lebens noch einen Brief schreibt, dann legt er in diesen Brief normalerweise alles hinein, was ihm wichtig ist. Da wird nicht Larifari geredet, sondern da wird konzentriert gesagt, das ist mir jetzt noch wichtig, euch zu sagen. Ganz unabhängig davon, dass dieser Brief geistgewirkt ist und vom Geist eingegeben. Ich möchte jetzt das erste Kapitel vom ersten Petrusbrief lesen. Und in diesem ersten Kapitel, ich lese es ganz, schon ein bisschen längerer Text dann, und ich sage euch dann aber auch, warum wir es ganz gelesen haben und wie es dann weitergeht. 1. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 1 bis Ende. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeit zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von der Väter überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist, zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Wir wollen uns diesen Text heute auf eine besondere Art und Weise nähern. Ich möchte aber einleitend noch zwei Worte eigentlich aus dem ersten Vers herausnehmen. Das erste ist Fremdlinge. Der Apostel Petrus hat dieses Wort, diesen Brief an Fremdlinge geschrieben. In der Zerstreuung und dann Pontus, Galatien und so weiter in der Provinz Asia dort. Es waren also Menschen, die er als Fremdlinge bezeichnet hat. Und ein Fremdling, naja, das ist nun was, Menschen, die eigentlich an einem Ort wohnen, wo sie gar nicht hingehören, wo sie nicht heimisch sind. Fremdlinge ist einer, der von außen hereingekommen ist. Der Schwab, der jetzt sagt, ein Reichschmeckter. Ja, der gehört halt nicht wirklich dazu im Grunde. Vielleicht wird er mal irgendwo Anschluss finden und man akzeptiert ihn, aber er ist halt doch nicht genau so, wie die Einheimischen in, an sich. Ganz besonders sieht man das auf Dörfern, wo die Dorfgemeinschaften so fest sind, wo jeder jeden kennt mit allen Vor- und Nachteilen. Aber Fremdlinge, das kann auch noch was anderes heißen. Das kann auch heißen, kein Bürgerrecht. Sie haben eigentlich nicht das Recht, Bürger eines Landes zu sein, weil sie nicht dazugehören. Ich bin Fremdling in der Schweiz. Warum? Ich bin kein Bürger der Schweiz. Das heißt, wenn ich dorthin gehe, dann bin ich Fremdling. Selbst wenn ich dorthin gehe und wohne dort, vielleicht arbeite ich da sogar und habe die Schweizer Staatsbürgerschaft nicht, dann bin ich Fremdling. Und der Apostel Petrus schreibt hier jetzt an Fremdlinge in der Zerstreuung. Und dieses Fremdling ist nicht auf irgendein irdisches Land bezogen, sondern diese Fremdlinge, die er hier beschreibt oder an die er anschreibt, das sind eigentlich all die Menschen, die sich zu Jesus Christus als ihren Erlöser gewandt haben, die die Erlösung durch sein Blut angenommen haben. Deswegen sind wir alle miteinander, die wir Jesus kennen, die wir seine Kinder sind, Fremdlinge auf Erden. Wir gehören eigentlich, unser Bürgerrecht ist nicht mehr hier auf dieser Erde, sondern es ist im Himmel. Wir sind jetzt schon durch die Gnade Jesu, das wird man nachher noch sehen, eben Bürger des Himmels und nicht mehr der Erde. Das zweite Wort, Auserwählte. Der Elberfelder Übersetzung steht dort nach Vorkenntnis Gottes. Und dann in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das heißt also, wer zu Jesus gekommen ist, der wurde gewaschen durch das Blut Jesus, haben wir hier symbolisiert, gewaschen durch das Blut Jesu. Und dann wurde ihm der Heilige Geist gegeben, der ihn zum neuen Menschen gemacht hat. Und was da passiert, ist eine grundlegende Veränderung des Menschen. Auch wenn man außer vielleicht nichts erkennen kann. Da ist oft das Vor- und Nachher jetzt am Aussehen eines Menschen nicht so sehr ablesbar. Wohl aber an dem, was er nachher tut. Wie er sein Leben ändert. Wie er seine Gesinnung ändert. Und dann heißt es, dass durch oder in der Heiligung des Geistes wir zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi quasi berufen sind. Und das zeigt jetzt wiederum zwei Seiten. Und jetzt möchte ich mal die Symbolik von einer Ampel verändern und möchte euch zeigen, dass dieses Ding auch eine Münze sein kann. Stellt euch das einfach mal vor. Und das soll auch das Thema heute sein. Das Thema ist eigentlich zwei Wahrheiten, oder man kann auch sagen, die zwei Seiten einer Münze. Ihr werdet mit mir übereinstimmen, das hier ist ein Teil, oder? Ein Gegenstand. Und es hat doch zwei Seiten. Und worum es mir heute geht in diesem Text, und das soll eigentlich Grundlage für all das sein, was wir jetzt miteinander betrachten, ist die Stellung eines Christen, die hat Jesus durch sein Opfer, durch sein Blut, durch sein Tun und Handeln für uns Menschen geschaffen. Diese Stellung ist uns geschenkt. Jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Kind Gottes, hat ewiges Leben geschenkt bekommen, ist eine neue Kreatur. Es gibt so viele Begriffe, die die Bibel dafür verwendet. Er hat uns in eine neue Stellung hineingesetzt. Für die, die es nicht lesen können, hier steht Stellung. Ich weiß nicht, kann man das von hinten lesen? War ehrlich, cool. Also Stellung. Denkt immer, das Rote jetzt von dieser Münze, das steht immer für Stellung. Und dann aber, und das ist eben, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das ist Seite der gleichen Münze, das ist untrennbar damit verbunden, das ist der Wandel. Man kann auch sagen, das Alltagsleben, das, was du und ich jeden Tag lebst. Egal, wo wir sind, was wir gerade machen, was eben unseren Alltag ausmacht, das ist unser Wandel. Und Stellung und Wandel darf man niemals voneinander trennen. Das darf ein Christ nie trennen. Sobald wir anfangen, hier zu trennen, dann kommen wir in eine ganz gewaltige Schieflage. Denn dann passiert entweder, dass wir sagen, ich bin ja in Jesus geheiligt, alles wunderbar, er hat mich als sein Kind angenommen, also kann ich tun und lassen, was ich will, mir schnurz, pieps, egal, ich gestalte mein Leben nach meinem Wohldünken und ich denke schon, ja, wird schon recht sein, wie ich das mache und da darf mir auch keiner reinreden. Oder aber, ich gucke, Wandel, jetzt muss ich aber genau in die Bibel reingucken. Oh, dass ich bloß keinen Fehler mehr in meinem Leben mache. Oh, da sind so viele gewaltige Anforderungen, die Gott an mich stellt. Und jetzt, da versage ich doch jeden Tag. Oh, ich kann mich doch nicht den Geboten Gottes stellen, die er mir gegeben hat. Da kann ich gleich von vornherein aufgeben. Und genau das passiert, wenn man versucht, diese beiden gegeneinander aufzuspielen oder auszuspielen oder das zu trennen. Nein, wir müssen grundsätzlich uns einer Wahrheit stellen. Aufgrund unserer Stellung erfolgt unser Wandel. Aufgrund dessen, was der Herr Jesus für uns getan hat, dass er uns zu neue Kreaturen gemacht hat und seinen Geist geschenkt hat, können wir wandeln, wie er es möchte von uns. Weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, können wir jetzt seinem Wort gehorsam sein. Das ist Hand in Hand. Und es wird ganz, ganz praktisch. So nähern wir uns nämlich jetzt diesem Text. Also auf der einen Seite, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden oder Neues ist geworden, das ist die Stellung. Und die andere Seite ist, Jesus antwortete und sprach zu ihm, Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und in Galater 5, 6 lesen wir, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Neue Kreatur, Wandel im Gehorsam seinem Wort gegenüber aus Liebe zu Jesus Christus. Eine Münze, untrennbar. Ja, jetzt können wir aber anfangen. Ja, Andreas, jetzt hast du ja gerade so ein bisschen über den Wandel geredet. Und aber im Grunde genommen, auch wenn ich aus Liebe zu Jesus mein Leben lebe, ist es doch nicht so ganz einfach da und dort. Ich mache ja doch immer wieder Fehler. Ich enttäusche Menschen. Ich bin vielleicht da und dort so, wie ich nicht sein sollte, wo mir jemand zu Recht sagen kann, Mensch, guck mal in die Bibel. Und jetzt komme ich ja doch unter Druck. Ich möchte es mal versuchen zu erklären mit einem Beispiel aus der Küche. Ich denke mal, jede gute Küche heute hat einen Dampfkochtopf. Ich kann auch sagen, ein Sico mit Schleichwerbung. Ein Dampfkochtopf ist eine feine Sache, oder? Man schüttet ein bisschen Wasser rein, dann gibt man Kartoffeln drauf, dann macht man den Deckel zu, stellt die Stärke ein Ring, zwei Ringe, und dann gibt man Saft, dann kommt da Feuer drunter. Gut, Induktion. Und dann steigt die Hitze in diesem Topf unter Druck. Man hört es dann so anfangen, wie es dann so brodelt und klubbelt innen drin plötzlich, dann irgendwann macht es dann denkt man, hups, hoffentlich geht das Ventil bald zu, dann geht das Ventil zu und dann fängt das Ding an, sich zu heben. Ein Ring, zwei Ringe. Und ich sage euch mal, als ich früher mit diesem Ding zu tun hatte, das erste Mal, ich hatte furchtbar Schiss davor. Aber echt. Dachte, wenn mir das jetzt um die Ohren fliegt, ja, es kann passieren, oder? Oder nicht? Kann das wirklich passieren, dass ein Dampfkochtopf explodiert? Was muss da Voraussetzung sein? Also wann? Weiß nicht, was passiert ist. Also ich würde mal behaupten, er kann nur dann explodieren, wenn das Sicherheitsventil versagt. Denn jeder Dampfkochtopf hat ein Sicherheitsventil. Das heißt, wenn der Druck eine bestimmte Grenze überschreitet, dann macht das Ventil auf und senkt den Druck. Dann wird Dampf abgelassen. Aber wenn dieses Ventil nicht funktioniert, dann wird das Ding explodieren und dann wird es Schaden geben. Und ich behaupte, dass uns die Bibel gegen zu schweren Druck im Wandel Jesu ein wunderbares Ventil gibt. Wir haben ein biblisches Sicherheitsventil. Und das finden wir in Epheser 2, Vers 10. Da gibt es noch andere natürlich. Aber das ist ein ganz, ganz wertvolles Ventil. Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, haben wir ja schon gehört vorher, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Hier, Wandel. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wer muss die Werke machen? Gott hat sie gemacht. Er hat die Werke bereitet. Wofür? Dass wir in ihnen wandeln. Das, oder anders ausgedrückt, dass unser Lebenswandel ausgerichtet ist auf Jesus und er dies in mir wirken kann, dass ich das tue, was er gerne von mir hätte. Aber ich muss es nicht selber machen. Es ist bereits gemacht. Das ist was so Wunderbares und das darf mich nicht aus der Spannung herausnehmen, dass ich schon mit verantwortlich bin, wie ich mein Leben lebe. Durchaus, und das wird man auch gleich noch sehen. Aber Gott hat es in seiner Macht für uns alle vorbereitet, dass wir diesen Weg gehen können. Und da gibt es jetzt wieder keine Ausrede für niemand von uns. Ich kann nicht sagen, ich kann es nicht. Da hat mir meine liebe Tochter schon oft ermahnt. Hat gesagt, Papa, das gibt's nicht, ich kann es nicht. Das schaffst du. Manchmal denke ich, ja, du hast leicht Rede in deinem jugendlichen Leichtsinn. da gibt es halt dann schon so Sachen, körperliche Einschränkungen, wo man dann einfach sagt, oh ja, das geht jetzt nicht mehr so. Ja. Ich kann nicht mehr eine Stunde voll durchpowern beim Sport, dann bin ich wahrscheinlich irgendwo in der Ohnmacht gelandet oder so. Wer weiß. Aber gut, wenn man dann Menschen hat, die sagen, du kannst es. Aber wenn sich das, du kannst es, auf sich selber bezieht, dann werde man immer letzten Endes doch auch wieder merken, im Grunde genommen kann ich doch manche Dinge nicht. Was kann ein Mensch schon wirklich? Wir haben auch jetzt gerade erst daheim besprochen mit der Corona. Wie schnell ist es so, dass was passiert in dieser Welt, wo der Mensch ohnmächtig gegenübersteht? Und genau deswegen brauchen wir Jesus. Genau deswegen ist er auch auf dieser Welt und will jedem Menschen helfen, der sich zu ihm wendet. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt der Herr Jesus. Alle. Wenn man dieses erste Kapitel vom Petrusbrief nimmt, dann sieht man da ein Muster drin. Also ich zumindest habe da ein Muster gefunden, das eigentlich der ganze erste Petrusbrief betrifft. Aber so wie es der ganze Brief betrifft, ist es eigentlich im ersten Kapitel schon gespiegelt. Und zwar in den ersten Versen von dem hier, in den Verse 1 bis 12, da sind eigentlich die Aspekte der Stellung beschrieben. Es gibt so Ausnahmen, aber im Grunde genommen wird da die Stellung des Menschen beschrieben vor Gott. Und in den folgenden Verse, dann 13 bis 25, da ist dann mehr der Wandel beschrieben. Das, was da daraus herauskommt. Und das gehört, ich sage es noch einmal, untrennbar zusammen. Deswegen ist es dem Apostel Petrus auch hier so wichtig gewesen. Und das ist nicht nur in diesem Brief so. Auch der Apostel Paulus hat dieses Prinzip. Man sieht es eigentlich in viele Briefe durchgängig, dass zuerst die Stellung betont ist und gezeigt ist, was wir in Jesus Christus haben. Und dann der Wandel, der sich daraus ergibt. Und deswegen möchte ich jetzt, wir können den ganzen Text natürlich nicht mit alle Aspekte jetzt angucken in einer Predigt, das geht gar nicht. Aber ich möchte jetzt einfach eine Gegenüberstellung machen von Dingen aus der Stellung heraus und Dinge, die das dann im Wandel in unserem Leben bewirken soll. Und da wird es ganz praktisch, weil da wirklich ganz konkrete Dinge angesprochen sind in diesem Brief. Ich fange mal an. Wiedergeboren. Die Wiedergeburt ist was ganz in Kernlehre der biblischen Lehre. Wenn wir nicht wiedergeboren sind, dann können wir nicht das Reich Gottes sehen. Das ist unmöglich, hat Jesus zum Nikodemus ganz klar gesagt. Und bei uns ist ja jetzt erst vor kurzem unser achtes Enkelkind geboren. Luan Henry heißt er. Und wir sind ganz arg dankbar, dass das Baby gesund ist und es ihm gut geht. Und da ist mir das auch wieder bewusst worden, was das eigentlich bedeutet, wenn eine Geburt passiert. Da entsteht was komplett Neues. Dieses kleine Kind, ich habe es in der Hand gehabt, als es erst ein paar Tage alt war. Das ist unglaublich, wenn ich da meine anderen Enkel angucke, dann denke ich, ja, die sind schon fast erwachsen. Also ich rede von 4-5-Jährigen. Ja. Gegenüber diesem wunderbaren kleinen Geschöpf, wo alles dran ist. Komplett wunderbar gemacht. Neu. Man kann sagen, unschuldig, von der Bibel her gesehen natürlich nicht, weil die Erbsünde in jedem Menschen entsteht. Aber ein Kind, das noch keine Tatsünde begangen hat. Was Herrliches, wiedergeboren. Und mir leset hier, dass wir wiedergeboren sind aus der großen Barmherzigkeit Gottes. Gott hat uns gesehen, dass wir im Grunde genommen, ich sage es jetzt mal bitte erschreckt nicht, Schweine sind. Menschen, die dazu verdammt sind, sich im Matsch und im Dreck der Sünde zu wuhlen, zu suhlen. Und wenn man mal an einen Schweinestall geht irgendwo, dann merkt man sehr schnell, da stinkt es ganz fürchterlich. Also richtig fürchterlich. Und die Viecher, die fühlen sich wohl da drin. Habt ihr das schon mal gesehen irgendwo? Am Schweinestall. Die fühlen sich wohl. Und jetzt kommen wir vielleicht her und sagen, boah, das ist ja ein dreckiges Leben, was ihr da führt. Komm mal her, Schwein. Ich nehme dich mal mit und dann schrubbe ich dich mal richtig. Dann nehme ich den Gartenschlauch und dann spritze ich das Viech ab und dann suche ich noch ein geeignetes Schweineshampoo. Und dann wird es eingeschamponiert und wird gewaschen und jeden Dreck und die Hufe ausgekratzt. Und wirklich, dann ist das Schwein wunderbar sauber und herrlich glücklich hinterher. Und dann sage ich so, jetzt darfst du wieder gehen und das Schwein ab in die nächste Matschgrube und suhlt sich wieder im Dreck. Warum? Weil das Wesen des Schweines ist. Ein Schwein kann gar nicht anders, als im Dreck zu suhlen. Also, dann brauche ich eine radikalere Lösung, oder? Wenn alles Waschen nichts nützt, kann er mit dem Viech, also, angenommen jetzt mal, ich könnte Schweinisch reden, Also ich meine jetzt die Sprache, ja, gell? Also nichts Falsches denke. Und ich sage, mein Lieber, aus Vorsicht. Also, Schlechtes, wer Schlechtes darüber denkt. Wenn ich Schweinisch reden könnte, dann könnte ich dieses liebe Schwein ansprechen und sagen, aber Schwein, überleg doch mal, was du da jetzt machst. Suhl dich doch nicht die ganze Zeit rum, das ist ja eklig. Das ist ja fürchterlich dreckig. Und das, also wirklich, du musst dich verändern. Und das Schwein wird vielleicht mal sagen, oh, ich probiere es mal, aber was hilft das schon? Es wird es nicht schaffen. Also, bessere Lösung. Schwein, du musst sterben. Bolzenschussautomat angesetzt, baff, und das Schwein fällt um. Wird sich dieses Schwein noch jemals im Dreck suhlen? Nö. Tod ist tot. Aber nicht ganz. Nicht in dem, wie es die Bibel uns sagt. Also jedes Beispiel hinkt. Denn die Bibel, oder ich sage jetzt mal, mit Gottes Macht wäre es einfaches, dieses Schwein wieder auferstehen zu lassen. Aber jetzt nicht mehr als Schwein, sondern als Katze. Gott kann's. Gott kann's. Genau das hat er mit den Menschen gemacht, mit mir. Ein dreckiger Sünder, der sich im Dreck gesuhlt hat. Er hat ihn umgebracht, als mir bewusst worden ist, dass ich mit dieser Sünde nie vor Gott bestehen kann. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich lasse es zu, dass du mich umbringst. Denn ich bin nicht in der Lage, mein Leben so zu leben, wie es dein Wort sagt, wie du es haben möchtest. Und Gott hat mich beim Wort genommen, er hat mein Leben beendet. Nicht das Irdische, ihr seht mich nur vor euch stehe. Aber dieses innere sündige Leben hat er getötet und hat mir die Wiedergeburt geschenkt. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Das ist nichts Mystisches oder Unheimliches oder sonst was. Nein, das ist eine ganz einfache Tatsache. Wer sich seiner Sündhaftigkeit bewusst ist, die Sünde vor Gott bekennt, den wird Gott von der Sünde reinigen, weil Jesus Christus die Strafe für die Sünde am Kreuz getragen hat. Er hat bezahlt durch sein Blut. Und da hat er mich wiedergeboren. Neu geboren. Der Nikodemus hat es auch erst nicht kapiert. Er hat auch gesagt, hey, wie soll denn ein Mensch wieder zurück in den Leib seiner Mutter gehen können? Also es ist ja schon ein Wunder, wenn man sich überlegt, dass so ein Kindchen im Bauch von einer Frau war. Also ich frage mich jedes Mal, wie passt das da rein, ja? Wenn man das dann hinterher nach der Geburt anguckt. Aber dann noch ein Erwachsener, also alle Mütter würden sofort aufschreien und sagen, das ist unmöglich, also lieber nicht. Ja? Darum geht es eben nicht, sondern es ist die innere Erneuerung, wiedergeboren aus großer Barmherzigkeit. Und jetzt springen wir rüber zum Wandel. Da lesen wir, dass wir die Lenden unserer Gesinnung umgürten sollen. Dazu muss man jetzt wissen, wo da das Bild herkommt. Also früher, zur Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, da war das üblich, dass auch die Männer lange Gewänder hatten mit einem Gürtel. Und wenn die sich aufgemacht haben, schnell wohin zu gehen, also das kann wahrscheinlich jede Frau, die einen langen Rock anhatte, schon mal bestätigen. Schnell rennen wird schwierig im langen Rock, oder? Vor allem, wenn er noch ein bisschen enger geschnitten ist. Ist richtig. Ich bin für jede Ergänzung dankbar. Ich kenne mich da nicht so aus mit der Röcke, ich bin kein Schotte. Aber damals war es so, dass die Männer eben auch so Gewänder hatten. Das heißt also, das Umgürten der Lenden war, dass sie ihren Rock oder ihr Kleid oder ihr Gewand, das sie da eben hatten, hochgezogen haben, wahrscheinlich bis über Kniehöhe, und dann hier festgegürtet haben. Und dann, gib ihm, dann ging's. Dann konnte man los, schnell laufen, rennen, keine Ahnung. Und jetzt sagt uns das Wort, wir sollen die Lenden der Gesinnung umgürten. In Philipper 2,5 heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das heißt, unsere Gesinnung, unser, ich sag mal, das Fundament unseres Lebenswandels soll die Gesinnung sein, die Jesus Christus auch hatte. Und jetzt frage ich, was ist denn das für eine Gesinnung, die der Herr Jesus hatte? Also wenn ich mich aufmachen will, so zu sein, wie der Herr Jesus war und ist, dann muss ich doch gucken, wo erkenne ich, wo sehe ich das, wie Jesus denn ist. Der Herr Jesus hat auch mal gesagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. An anderer Stelle heißt es, dass ihr sollt nachfolgen, ein Vorbild habe ich euch hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen meinen Fußstapfen. So ein schönes Bild, seid bestimmt auch schon mal in tiefem Schnee gewandert, das ist mega anstrengend, mega. Wenn man jedes Mal den Fuß rausziehen muss und dann wieder tief versinkt, besonders schwere Leute kommen da besonders tief, dann wird es echt schwierig, das Bein wieder rauszukriegen. Und dann aber, wenn man mit einer Familie unterwegs ist, was wir auch schon hatten früher, habe ich meine Kinder einfach gesagt, Kinder, ich mache ein bisschen kleinere Schritte und ihr geht einfach in die Löcher, wo ich euch gemacht habe, rein. Und dann wird es nicht mal mehr halb so schwer. Und so soll man Jesus nachfolgen. Er hat uns Fußtapfen hinterlassen. Er hat uns genau gezeigt, wie unser Leben verlaufen kann, wie er selber ist. Dem ersten Bibelvers, da heißt es, er ist sanftmütig und demütig. Was heißt es jetzt, gesinnt sein wie Jesus Christus? Heißt es, dass ich dann dem anderen etwas um die Ohren schlage in einer Diskussion oder dass ich wirklich aus mir rausgehe und baff, vorwärts gehe? Oder ist es dann vielleicht doch sinnvoll und ich muss mir das wirklich selber sagen, weil ich bin von meinem Charakter her eigentlich eher cholerisch veranlagt. Dann zu sagen, ich will aber gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Er hat das für mich bereitet. Das ist etwas, wo er einen Wandel bereitet hat für mich schon. Dann zu sagen, Herr Jesus, ich bitte dich herzlich. Und wenn es nur innerlicher Stoßgebet ist, Herr Jesus, hilf mir jetzt, ruhig zu bleiben. Vielleicht nicht Gleiches mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Schweigsam sein zu können. Sanftmütig. Demütig. Stellung wieder zurück. Der nächste Punkt, die lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Ich finde es so schön, dass das hier beschrieben ist, lebendige Hoffnung. Das ist nämlich das, was Jesus eben geschafft hat. Ich habe es jetzt schon mehrfach beschrieben, sein Werk gibt uns lebendige Hoffnung. Und da heißt es ja, durch die Auferstehung Jesu Christi. Jesus ist nicht tot. Ja, er ist am Kreuz gestorben. Allerdings. Aber 3 Tage später ist er auferstanden. Er lebt. Und deswegen ist, wer Hoffnung auf Jesus hat, hat eine lebendige Hoffnung. Das ist nichts Totes, nichts Unsicheres. Was haben wir Menschen oft für Hoffnungen? Ja, ich hoffe, morgen wird es besser Wetter. Das ist eine tolle Hoffnung. Da kann ich mal hergehen und kann im Wetterbericht gucken, was der Wetterbericht sagt. Aber ob das nur wirklich zutreffend ist, ist auch noch nicht sicher, oder? Das ist eine schwache Hoffnung. Oder ich bin sicher, oder was weiß ich, sicher ist wieder nichts mit Hoffnung. Also biblisch schon, aber ja, wenn ich jetzt sage, ein paar tolle Fleischknochen gäbe eine gute Suppe, das hoffe ich schon. Hoffnung kann so schnell zur Schande werden. Und die Menschen kommen dann oft mit so Sprüchen daher, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Toll, die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist noch so ein Strohhalm. Warum? Im Grunde genommen stimmt es. Weil es auf den Grund ankommt, auf den wir unsere Hoffnung setzen. Das ist doch das Entscheidende. Es ist keine vage Hoffnung, die wir Christen haben, sondern die gründet auf Jesus Christus, der uns lieb hat und der uns ganz klar in seinem Wort zugesagt hat, du mein liebes Kind, ich führe dich durch dein Leben durch. Ob es Höhe sind, ob es Tiefe sind, ich führe dich durch. Wenn du auf der höchsten Höhe bist, da bin ich dabei und dann freu dich dran, ich führe dich. Und wenn es in tiefe Täler geht, dann freu dich, weil ich bin bei dir. Ich trage dich durch dieses tiefe Tal durch. Und ich helfe dir gegen alle böse Dinge. Hoffnung ist lebendig. Und deswegen dann in den Verse 13 bis 25 wieder, greift der Apostel Petrus das nochmal auf, jetzt auf der Wandelseite. Da sagt er, dass wir unsere Hoffnung ganz auf die Gnade Gottes setzen sollen. Ganz auf die Gnade. Und nicht bloß halb. Nicht anfangen zu sagen, ey, ich schaffe das schon alleine. Und also damit muss ich Gott ja nicht behelligen, das ist eine Kleinigkeit. Wenn es dann richtig hart auf hart kommt, dann kann ich mich wieder auf Gnade verlassen. Nein, ich soll mich ganz auf Gottes Gnade verlassen, ganz auf die Gnade setzen, die mir angeboten ist in der Offenbarung Jesu Christi. Und das ist so wertvoll. Ich soll von mir selber gar nichts erwarten. Ich brauche nichts von mir erwarten. Weil ich weiß, ich selber, ich kann es tatsächlich nicht. Und wenn ich in diese Stellung reinkomme, ich kann das nicht, aber Herr, es ist mir trotzdem ein Anliegen, ich will trotzdem da sein, auch wenn ich es nicht kann. Jetzt hoffe ich auf dich, ich setze meine Hoffnung ganz auf deine Gnade in meinem Leben. Ganz nebenbei, wir sollen auch nichts von anderen erwarten, denn denen geht es genauso. Wenn wir anfangen, gegenseitig Erwartungen zu haben, dann werden wir enttäuscht werden. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, weil wir alle fehlbare Menschen sind, auch wenn wir Jesus nachfolgen. Es wird keinen perfekten Menschen zu finden sein auf dieser Erde im Wandel, dass alles wunderbar, ohne Fehler, jederzeit, ohne Sünde geht. Das gibt es nicht. Das ist ein Zustand des Wachstums, des beständigen Wachstums, immer wieder sich auszustrecken in Liebe zu Jesus und zu sagen, Herr Jesus, führ du mich, zeig mir den Weg, gib mir Gnade zu sehen, was du haben willst in meinem Leben und gib mir Gnade, es umzusetzen und lass mich nie gleichgültig werden in dem, was in meinem Leben passiert, dass es wirklich auf dich ausgerichtet ist. Und dann redet das Wort hier wieder von der Stellung vom Erbe. Wisst ihr, ein Erbe ist eine tolle Sache. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ja, ich krieg was. Also ist mal ganz davon abgesehen, die Trauer, die man natürlich meistens hat, weil ja da ein Erblasser ist, der da verstorben ist. Ja? Also ich will das gar nicht leicht sagen. Aber trotzdem freut man sich, man bekommt was. Und wisst ihr was, ein Erbe, das kann man so schnell verbrassen. Kann so schnell weg sein. Und wenn es ein paar 10.000 Euro sind, oder vielleicht noch mehr, der Mensch ist schnell fähig, so ein Erbe zu verbrassen. Ich kenne jemanden, einen Christ, der wohnt in der Schweiz und ist Schweizer, der hat ein ganz großes Erbe gehabt, also so im Halbmillionenbereich oder so. Und was ist mit dem passiert? Da ist irgendeinem windigen Anleger aufgesessen, hat da sein Geld investiert und es war komplett weg. Komplett. Und ich bewundere den Bruder oder das Ehepaar heute noch, dass die das relativ locker haben nehmen können. Die haben da gar nicht schwer gehadert oder so. Aber für mich ist es ein Beispiel dafür, wie schnell ein Erbe verloren gehen kann. Und hier, von dem Erbe, was man hier in diesem Kapitel hier lesen, da heißt es, dass das Erbe unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich im Himmel ist. Ich habe vorher gesagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und schaut, da ist jetzt schon unser Erbe im Himmel. Da wird unser Erbe angesammelt und das ist ein Erbe, das ist nicht zerstörbar, das können nicht Motte und Rost fressen, das kann nicht von Diebe geklaut werden. Dieses Erbe ist absolut sicher, weil Jesus es auf die himmlische Bank gelegt hat. Und wenn wir mal die ewige Herrlichkeit erreichen, dann werden wir sehen, was er für uns bereit hat an Lohn. Das haben wir auch jetzt in der Jugendstunde erst gehört, für Dinge, die wir noch nicht mal selber getan haben. Er gibt uns Lohn für Dinge, die wir noch nicht mal selber getan haben. Und er hat gesagt, ein Becher kalten Wassers gereicht in eines Jüngers Namen. Wahrlich, ich sage euch, es wird nicht unbelohnt bleiben. Ein Becher kalten Wassers. Sag mir mal einer von euch, der das nicht in der Lage ist, Wasser in einen Becher zu füllen. Vielen Dank, Micha. viel Lohn, und diesen Becher kalten Wassers weiterzugeben. Wer ist von uns da nicht in der Lage dazu? Wenn schon das Lohn gibt, wie viel mehr all die Dinge, die der Herr durch seinen Geist in uns im Wandel wirken kann, in den Werke, die er zuvor für uns bereitet hat, aufgrund der Stellung, in die er uns hineingestellt hat. Erbe. Wunderbar. Und dann wird hier etwas gesagt von Nüchternkeit. Vers 13, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern. Und ich habe das bewusst nicht rauslassen wollen. Dann geht es ja weiter und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Nüchtern. Was ist denn gemeint damit, mit Nüchternheit? Ich glaube, wenn wir das jetzt in Bezug auf den Genuss von Rauschmitteln nehmen, wobei das Wort Genuss da sehr zweifelhaft ist, ich schätze ja gerade wieder die Diskussion, ob Cannabis bei uns in Deutschland legalisiert werden soll oder nicht. Es gibt gerade viele Diskussionen darüber, im Vergleich auch mit anderen Ländern, wo das schon ist, Kanada, ein Stück weit die Niederlande. Wir sollen nüchtern sein. Was bedeutet es im Geistlichen? Ich glaube, ganz schlicht und einfach können wir sagen, wir sollten nichts Berauschendes zu uns nehmen. Nichts zu uns nehmen, was uns abhält davon, nach dem Wort Gottes aus Liebe zu Jesus zu leben. Und ich glaube, dass da der Faktor Zeit ein ganz, ganz wichtiger ist. Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Wir alle sind schon heute so auch unter beruflichem Druck, dass man oft denkt, boah, ich weiß nicht, wie ich meine ganze Aufgabe in der Woche noch irgendwie hinkriegen soll. Die Hausfrau, die Mütter, die ihre Kinder erzieht, die oft von einem Termin zum anderen hetzt, ich kenne das noch, wie das war, ist ja selbst jetzt mit der Damaris noch so, dass ich die in der Gegend rumfahren darf. Ja, und das sind alles Termine, dass man manchmal denkt, uff, wie soll denn das gehen? Und was ist mit den Terminen für Gott? Nüchtern kann ich nur dann sein, wenn ich das Wort auf mich wirken lasse. Wenn ich lese, Herr Jesus, was willst du mir sagen? Und deswegen sollte man die Ablenkungen, die Zeitfresser unseres Lebens, und da kann jeder für sich überlegen, was ist das in meinem Leben? Wie viel Zeit tatsächlich täglich, wöchentlich gebe ich meinem Herrn? Bewusste Zeit, stille Zeit, Zweisamkeit mit Gott. Und ich packe mich wieder an allererstes selber an die Nase. Wie viel Zeit habe ich in der Stille, in der Beziehungspflege mit meinem Herrn? Und wenn ich da mal gucke, wie viel Zeit ist da dem gegenüber? Wie oft gucke ich vielleicht einen Film oder eine Serie an, wo eine Folge gleich eine Dreiviertelstunde geht oder ein Film gleich anderthalb oder zwei Stunden? Und wie viel Zeit gebe ich meinem Herrn, um nüchtern zu sein? Ich kann nur dann nüchtern sein, wenn ich ausgerichtet bin aufs Wort Gottes. Nüchtern, dass ich nicht von irgendwelchen Strömungen oder ich sage jetzt mal Rauschmittel dieser Zeit erreicht werde. Und es gibt so viele von dem heute, auch im religiösen und im, ja ich sage mal, freikirchlichen Bereich, weil es da so eine Riesenspanne gibt, an Formen und Arten Jesus nachzufolgen. Ich will da gar nicht anfangen zu werten. Ich will nur sagen, wir sind aufgerufen, nüchtern zu sein. Und dann lesen wir wieder in der ersten 12 Verse von Bewahrung durch die Kraft Gottes, durch den Glauben. Und zwar zum Heil. Wir werden also durch die Kraft Gottes, durch den Glauben bewahrt zum Heil. Und ich glaube, wir sollten uns da immer wieder ganz bewusst darauf konzentrieren. Es ist kein Selbstläufer, dass wir so die ewige Herrlichkeit erreichen. Das ist kein Selbstläufer, dass man sagt, ja, jetzt habe ich mal den Lorbeerkranz auf und der bleibt da drauf und am Schluss lässt mir Gott mich dann schon halb gnädig so in den Himmel eingehen. Nein. Das ist nicht einfach und für uns würde ich sagen unmöglich. Aber Gott sagt, ich bin derjenige, der deinen Glauben festhält. Den habe ich dir geschenkt und ich halte ihn fest. Er ist derjenige. Es heißt ganz klar, Bewahrung durch die Kraft Gottes. Hallo, das ist Stellung. Bewahrt durch die Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wirkt in deinem und in meinem Leben. Auch wenn man es manchmal vielleicht gar nicht sieht, die wirkt jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, weil sie unseren Glauben festhält. Sie wirkt, weil wir bewahrt werden vor dem Bösen. Er ist der, der uns vor dem Bösen bewahrt. Und ich sage euch, wir haben dem Satan und seine Engel gar nichts entgegenzusetzen. Nicht einer von uns. Der Satan ist eine Großmacht. Eine reale, klare Großmacht. Er ist ein gefallener Engel. Und kein Mensch könnte dem auch nur so viel entgegensetzen. Aber wir sind auf der Seite dessen, der die Allmacht hat. Jesus Christus durch sein Blut, er hat den Satan besiegt. Er hat ihn ein für alle Mal besiegt, als er ihm am Kreuz den Kopf zertreten hat. Es steht in der Bibel, dass er die Mächte zur Schau gestellt hat, öffentlich, und einen Triumph aus ihnen gemacht hat. Wie herrlich, uns das mal immer wieder bewusst zu machen. Das ist kein Selbstläufer, sondern die Kraft Gottes sorgt jeden Tag, jede Sekunde in deinem und in meinem Leben dafür, dass unser Glaube gehalten wird, dass wir das Heil festhalten können, beziehungsweise dass es bei uns bleibt. Ich möchte nochmal zurück zu meinem Enkelkindchen oder überhaupt zu alle kleinen Babys. Sag mir mal, was kann dieses Baby dafür tun, dass es weiterlebt? Wir haben hier den Bibelraucher gehabt, der Wilhelm Bund, erinnert ihr euch? Wisst ihr noch, was dem seine Mama mit ihm gemacht hat? Die hatten in der Grabe am Feld ausgesetzt, einfach in der Feldgrabe ausgesetzt und ist gegangen. Wenn den niemand gefunden hätte, was wäre denn passiert? Und dieses Baby, das sich selber überlassen ist, stirbt unweigerlich. Und wenn schon irdische Menschen, Eltern oder Pflegeeltern oder keine Ahnung, in der Lage sind, so ein kleiner Säugling zu umhegen und zu umpflegen, für diesen Säugling da zu sein, ihm Nahrung zu geben, ihm Wärme zu geben, ihm Geborgenheit und Liebe zu geben. Wenn schon Eltern, und ich rede jetzt nicht von so vielen, die da auch versagen und dass es unvollkommen ist, ja, aber wenn schon irdische Eltern in der Lage sind, kleine Kinder großzuziehen, sie aus diesem Zustand der vollkommenen Hilflosigkeit in den Zustand zu bringen, ein eigenverantwortetes Leben zu führen. Wie viel mehr Gott? Und wir sind nicht mehr als so ein hilfloser Säugling in den Augen Gottes. Denn wir könnten unser Leben nicht leben. Wir würden sterben ohne Gott. Sobald er seine Hand von uns wegziehen würde. Und das muss uns bewusst sein, immer und immer wieder neu. Und dann noch dieses oft so schwere Wort Gehorsam. Ja, wir sollen gehorsam sein gegen die Wahrheit. Und wer ist die Wahrheit? Jesus Christus. Und das ist eben genau jetzt der Punkt, der mir heute auch wichtig ist. Wir müssen diese Münze gleichmäßig sehen. Absolut gleichmäßig. Es ist eben nicht so, dass wir unser Leben einfach nur so leben sollen und dürfen. Denn wir sind heilig. Die Bibel sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und heilig heißt nichts anderes als dem Herrn dahingegeben. Ihm gehörend, ihm lebend. Das ist auch wieder die Gesinnung, die auf ihn ausgerichtet ist. Heilig in allem eurem Wandel. Und da kann ich nur in Ehrfurcht davor stehen und sage, wie gesagt, Herr Jesus, ich kann es im Grunde genommen nicht. Aus mir heraus unmöglich. Aber du hast gesagt, dass du durch deinen Geist in mir wohnst. Du wohnst in mir. Und du kannst es und ich will, dass du das tust in meinem Leben. Und ich will immer wieder auf dich blicken, dass die Weichen meiner Entscheidungen in meinem Leben so gestellt werden, wie du es willst und nicht mehr, wie ich es will. Du sitzt auf dem Thron meines Lebens und du entscheidest und nicht mehr ich. Egal, was du entscheidest und wenn es mir voll gegen den Strich geht, soll ich in die Mission gehen oder soll ich in meinem Beruf arbeiten? Soll ich heiraten oder soll ich ledig bleiben? Soll ich Karriere anstreben oder soll ich irgendwo, ich sag mal, im normalen Job mein Leben zubringen? Es sind so viele Entscheidungen im Leben, wo es so wichtig ist, dass man sagt, und jetzt Herr, dein Wille geschehe. Führe du mich. Du machst es gut. Soll ich gesund bleiben oder krank sein? Entscheide du. Entscheide du. Und deswegen kommen wir auch noch zu dem Punkt, Glaubensbewährung in Anfechtung wie Gold im Feuer. Und interessanterweise ist von dieser Glaubensbewährung in der ersten Verse, die eigentlich von der Stellung reden, geschrieben. Und Glaube, das ist nicht umsonst oder nicht unabsichtlich von Gott so gemacht. Weil Leid und Anfechtung Bewährung unseres Glaubens bringt. Und jetzt passt auf, das macht Gott. Er bewährt meinen und deinen Glauben. Er. Ich weiß nicht, wer es von euch schon mal gesehen hat, wie Gold geschmolzen wird. Ich meine, es ist so bei 1300 Grad, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wird es in so einem Tiegel geschmolzen. Das ist weißglühend, weißglühend. Und wenn man das dann umkippt in so eine Barrenform, dann sieht man, wie sich da so ein bisschen Schlacke noch drauf bildet, die dann nachher noch abgeschrubbt wird nach dem Erkalten. Aber durch diesen Erhitzungs- und Schmelzprozess wird das Gold geläutert. Da kommen alle Dreckteile, alles, was da an was weiß ich, Gestein oder sonst noch irgendwas da drin ist, wird da geschieden. Und am Schluss bleibt das reine, lautere Gold über. Und genau das will Jesus in unserem Leben machen. Und da braucht er manchmal gewaltige Hitze dafür. Deswegen heißt es auch, lasst euch der Hitze, die euch widerfährt, nicht befremden. Diese Hitze, die kommt in unserem Leben immer wieder und es wird zur Reinigung, zur Läuterung führen. Und wohl uns, wenn wir dann auf Jesus schauen und stillhalten können. Aber wenn die Hitze da ist, dann sind wir meistens im tiefen Tal. Und wenn wir im tiefen Tal sind, dann ist für mich das Allerschönste, was die Bibel da sagt im Psalm 23. Und wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dein Stecken und Stab. Weil Jesus da ist, mein Heiland, der es gut meint mit mir und der mir auch im tiefen Tal, wenn er es zugelassen hat, dass ich in diesem tiefen Tal drinstecke, mich nicht alleine lässt und dich auch nicht. Niemand, der ihm gehört. Ich möchte schließen, dass gerade diese Stellung, das Ganze, also die letzte Verse, Vers 10, 11, 12, noch einmal das Ganze zusammenfasst. Lob, Ehre und Herrlichkeit bei der Offenbarung Jesu Christi, Errettung der Seelen, Endziel des Glaubens, jubelnde, unaussprechliche und herrliche Freude. Das fasst eigentlich zusammen, was das Leben mit Jesus ausmacht. Und ich wünsche mir so für uns alle, dass wir vor allem auch diese Freude im Blick auf das, was Jesus jeden Tag, ich sage es nochmal, jede Sekunde für uns tut, dass uns das nicht verloren geht. Auch wenn er Entscheidungen trifft, die uns wehtun. Und die kommen immer, immer wieder. Nehmen wir mal das mit. Wir sind erkauft mit dem Blut Jesu Christi. Teuer. Unschuldiges, unbeflecktes Lamm. Jesus hat es vollbracht. Damit wir in den Werken wandeln, die er zuvor für uns bereitet hat. Du bist wichtig im Leben, in deinem Leben, für Gott. Du bist wichtig in jeder Gabe, die du einbringst. Du bist wichtig, weil du in deinem Leben diese Münze hast. Mit zwei Seiten. Lasst uns alle miteinander immer mehr lernen, unser Leben ganz so zu leben, wie es der Herr Jesus will, uns aber auch genauso jeden Tag daran freuen, dass er bereits alles für uns vollbracht hat und wir nicht mehr uns abstrecken müssen, abstrampeln müssen nach dem Heil oder irgendwas. Das hat er vollbracht. Und wenn du es noch nicht hast, wenn irgendjemand da ist, der die Entscheidung für diesen wunderbaren Heiland nicht getroffen hat und sich nicht sicher ist, ob er schon eine Katze ist oder noch ein Schwein, der soll einfach zu Jesus kommen und ihm sagen, Herr Jesus, von heute ab soll mein Leben dir gehören. Ich kann dir versprechen, er steht so mit offenen Armen da und freut sich über dich. Egal, was du getan hast, egal, wie schlimm deine Sünde wäre, er freut sich über dich. Komm zu Jesus. Amen.